Und daraus folgen zwei der Widerwärtigkeiten, die man heute am Wohnungsmarkt beobachten kann. Die eine heißt Gentrifizierung. In Berlin zum ersten Mal, wenn ich es richtig sehe, groß rausgekommen. Was wird da gemacht? Banken, Immobilienfonds kaufen ganze Viertel. Sie gehen dazu über, die Leute entweder zu drangsalieren und sie aus ihren Wohnungen zu werfen, oder nehmen kostspielige Sanierungen vor, die ihnen das Recht geben, die Mieten drastisch zu erhöhen. Und sie fangen an mit der Aufhübschung der ganzen Viertel und machen aus ehemaligen Bruchbuden in Kreuzberg Lofts, in die reiche Yuppies aus der Börsenszene demnächst sicher gerne einsteigen. Die Wohnbevölkerung wird durch solche Sanierungsmaßnahmen, wie es heißt, vertrieben. Das wird gemacht. In Erwartung dessen, dass man die kaufkräftige Klientel damit auf seine Seite bringt. Das ist ein Übergang, der ist konsequent, weil man da merkt, die großen Kapitalgesellschaften, die gleich ganze Viertel und Blocks kaufen, die spekulieren auf die künftige Preissteigerung, aber die warten nicht ab, dass die Preissteigerung eintritt, sondern die gestalten den Markt so, dass ihre Spekulation aufgeht. Die andere Ekelhaftigkeit neben der Gentrifizierung: Leerstand neben Wohnungsnot. Ja, das gibt es. Es gibt Wohnungsnot, es gibt auch Obdachlose. Ich habe sie zitiert, 250.000 rechnet die Süddeutsche Zeitung vor. Neben einem gehörigen Leerstand an Wohnungen. Natürlich, der Mensch ist empört. Was denkt er sich? Er denkt sich, ganz unbefangen und naiv, das würde doch gut zusammenpassen. Dort Menschen, die keine Wohnung haben, dort Wohnungen, die keine Bewohner haben. Das ließe sich doch zusammenführen. Ließe sich ja auch, wenn es in dieser Gesellschaft darum ginge, Wohnraum für die Versorgung Bedürftiger bereitzustellen. Warum ist denn das bei uns nicht so? Warum gibt es neben der Wohnungsnot und Wohnungssuchenden den Leerstand? Weil die Besitzer dieser Immobilien eine Kalkulation verfolgen, die in Folgendem besteht. Sie haben am Mietmarkt gemerkt, die Preise ziehen an, Wohnungsnot wird ausgerufen. Sie denken gar nicht daran, ihre Wohnung jetzt zu vermieten. Sie setzen nämlich darauf, dass in 1, 2, 3 Jahren die Mieten so drastisch gestiegen sind, dass sie zu diesem gestiegenen Mietpreis einsteigen mit ihrer Vermieterei. Würden sie es jetzt tun, sind nämlich dem Anstieg einige gesetzliche Grenzen gesetzt. Da gibt es Mietspiegel und Durchschnittsrechnungen, Kappungsgrenzen. Aber wer seine Bude 2, 3 Jahre leer stehen lässt und die Mietsteigerung geht weiter wie bisher, der kann zu viel höheren Preisen vermieten oder er kann, weil diese Preise erzielbar sind, das leerstehende Gebäude zu einem viel höheren Preis verkaufen. Insofern möchte ich mal zu bedenken geben, dass die übliche Lesart für dieses Gebaren vielleicht gar nicht zutreffend ist. Die übliche Lesart sagt, Wohnungsnot wegen Leerstand. Ich finde, der Wahrheit kommt die Umkehrung viel näher. Leerstand wegen Wohnungsnot. Die lassen ihre Buden leer stehen, weil sie merken, diese Wohnungsnot und der Mietpreisanstieg lässt sich ausnutzen durch bloßes Abwarten. Das ist die Sphäre der Spekulation. Die muss, wie gesagt, nicht aufgehen. Oder das habe ich noch gar nicht gesagt, aber jetzt sage ich es. Die muss nicht aufgehen. In den neuen Bundesländern haben viele investiert und darauf spekuliert, dass sie an Mieten reicher werden. In den USA, in Spanien sind Immobilienpreise auch durch die Krise gefallen. Aber dennoch, es gibt immer wieder auch in diesen Situationen Investoren, die den Preisfall, in diesem Fall durch Krise ausgelöst, als günstigen Einstieg nehmen, jetzt also in Immobilien reingehen. Und dafür haben sie ein Argument, das eine ökonomische Wahrheit auf seiner Seite hat. Denn die Auf- und Abs der Preise am Immobilienmarkt, die bewegen sich langfristig auf einem ansteigenden Pfad. Aus folgendem Grund. Auf der einen Seite gibt es das Wachstum einer Bevölkerung, die wohnen muss. Und wenn nicht direkt die Bevölkerung wächst, so wächst auf jeden Fall in the long run die Wirtschaft und die Kapital- und Geldmacht, die Grundstücke nachfragt. Der Boden aber, mit dem die Grundeigentümer dieser wachsenden Nachfrage gegenübertreten, ihr Monopol, ihr Eigentum, ist nicht vermehrbar, bringt also sie tendenziell immer in eine stärkere Position, sodass sich für Bauland und Grundeigentum und Wohnhäuser auch der Name Betongold eingeschlichen hat. Damit ist man so gut wie auf der sicheren Seite. Mal als Fazit gesprochen, ist es mit dem Wohnen im Kapitalismus für den Normalverdiener eine heikle Sache. Denn bevor der kleine Mann zum ersten Mal wohnt, haben kapitalistische Investoren und kapitalistische Grundeigentümer alles Wesentliche unter sich ausgemacht. Sie haben mit ihrem Geschacher von Angebot und Nachfrage nach Bauland einen Preis für den Boden herausgekämpft am Markt, der die Ansprüche des Grundeigentums befriedigt und der so geschaffen ist, dass die, die Wohnflächen draufsetzen, sich davon eine ordentliche Rendite versprechen, die den Investorengewinn hergibt. Insofern ist jeder Tropf, so wie ich oder ihr, der wohnen muss, das Anhängsel, die abhängige Variable von gleich zwei Gewinnkalkulationen, die aufgehen müssen, sonst wird nicht gewohnt. Die Grundeigentümer müssen ihren Reibach gemacht haben und die Investoren von Immobilienfritzen, die die Gelände kaufen, müssen den ihren auch für sichere Sache halten, damit sie das Gelände kaufen und darauf bauen. Und deswegen, zweites Kapitel, ist der Wohnungsmarkt für den Normalsterblichen, der mit einem Einkommen Miete bezahlen muss, eine prekäre Angelegenheit. Und das Normaleinkommen ist den Forderungen, die an einem Wohnungsmarkt gestellt werden, kaum je gewachsen. Heute schon gar nicht. Und wenn man das mal untheoretisch nimmt, ja, und sich zurücklehnt und am Sonnabend bei einem Cappuccino die MZ aufschlägt, Immobilienteil, Wohnungsmarkt, dann kann man zumindest sagen, dass ohne große marxistische Theorie zumindest die Erfahrung, die man aus dieser Zeitung und dem Immobilienteil schöpfen kann, meiner bisherigen Erläuterung recht gibt. Der Mensch, der dort als Wohnungssuchender nachblättert in den Inseraten, der wird feststellen, das Schöne ist meistens nicht bezahlbar. Und was bezahlbar ist, ist meistens auch nicht schön. Und es gibt eine Industrie von Maklern, von Inseratplattformen, ImmoScout und wie sie alle heißen, die um diesen Widerspruch wissen, von dem ihre Klientel geschlagen ist, und die damit ihr Anzeigen- und Layout-Geschäft betreiben. Schaut euch mal die Finden der Inserate an und was die alles sagen über den Markt. Wer seine Bude anbietet mit dem Argument gute Verkehrsanbindung. Ja, ja, jeder weiß, was das soll. Der will einem durch die Blume sagen, dass man neben einer Bahnlinie oder an einem Autobahnkreuz wohnt. Das muss er natürlich positiv ausdrücken und nicht negativ. Also sagt er gute Verkehrsanbindung. Der weiß auch, der Nachbar auf der anderen Immobilienplattform, dass sowas schnell durchschaut wird. Und der bietet seine Hütte an als Häuschen in unverfälschter Natur. Da weiß jeder sofort, dass man am Arsch der Welt wohnt und ewig laufen muss, um in den nächsten Kindergarten oder zum nächsten Markt zu kommen. Andere bieten Schnäppchen für begabte Handwerker. Alles selbst gelesen. Auch schon mal angeguckt. Und da weiß man, man muss begabter Handwerker sein, um aus dieser Bruchbude wenigstens ein Wohnloch zu machen. Eigenarbeit ist verlangt. Mit diesem Markt und dem Ansturm auf die Idioten, die die Anzeigen geschaltet haben, muss man sich wochenlang abplagen. Und für das Gros der Menschen endet es dabei, dass sie in den Mietskasernen wohnen, am Ende vielleicht sogar in Problemvierteln. Das ist das Terrain, in dem die schmal geschnittene Kaufkraft, die man Lohn nennt, bei uns verstaut wird. Und die Menschen, die dem ausgesetzt sind, die sind deswegen immerfort auf den Sprung, um Alternativen zu ringen und um diesem Wohnlos zu entgehen. Und eine Alternative, mit der jeder Mensch früher oder später liebäugelt oder schon einmal geliebäugelt hat, heißt, wir ziehen aufs Land. Da ist es schön, da ist es grün und es ist billiger. Man zieht aufs Land. Aber wenn man nicht vorher bereits schon so gerechnet hat, macht man spätestens hinterher eine Erfahrung. Was man an Miete spart, das zahlt man bei Fahrtkosten und Fahrzeiten wieder drauf. Ein bisschen Abzug an Lebensqualität bedeutet es auch. Und wenn viele Menschen, die bei BMW oder Infineon oder Continental schaffen in Regensburg, diesen Weg gehen, wir ziehen aufs Land, dann treffen sie dort auf Grundeigentümer, die die neue Lage im Speckgürtel, wie er dann heißt, ausnutzen und auch dort die Mieten anheben. Und wenn jetzt drittens noch eine Ölkrise dazwischen hagelt oder einfach nur die Pendlerpauschale gestrichen wird oder einfach nur die Mineralölkonzerne, wie sie es ja dauerhaft tun, die Benzinpreise anheben, dann ist die ganze Rechnung vom Ausgangspunkt Makulatur. Außer Miete, die gestiegen ist, sind jetzt auch noch die Fahrtkosten gestiegen. Und das hat man als Erfahrung, wenn man so in das gereiftere Alter kommt, vielleicht schon einmal durchlebt, mindestens aber durchdacht. Und deswegen kommen die Menschen, die einem solchen Wohnungsmarkt ausgesetzt sind, irgendwann auch auf eine dritte Option, den Traum vom Eigenheim. Und das hat jedenfalls für viele, wenn nicht die meisten, harte Konsequenzen. Denn wenn das Einkommen schon für eine normale Miete nicht reicht, dann reicht es noch viel weniger für die Bezahlung eines kompletten Eigenheims. Und deswegen ist der Traum vom Eigenheim dasselbe wie die Aufnahme eines Kredits. Sowas kann kein Einkommensbezieher bezahlen, der mit seinem Einkommen schon an der Miete scheitert. Er braucht Kredit. Und was heißt es? Der muss jetzt zusätzlich zum Lebensunterhalt, den er verdient, mit seiner Arbeit zwei weitere Instanzen bedienen. Der muss die Baustoffe für seine Baustelle aus einem knappen Budget bezahlen, eben durch die Tilgung des Kredits, den er genommen hat. Und er muss für diesen Kredit obendrauf die Zinsen, die die Bank beansprucht, bezahlen. Der muss also mit dem schmal geschnittenen Einkommen jetzt nicht nur seine Familie, sondern seine Baustelle zusätzlich und den Mitesser Bank durchfüttern. Zinsen. Und da die meisten Einkommen dafür gar nicht geeignet sind, ist der Ausweg, den die Menschen sich wählen, Man muss gekaufte Arbeit von Baufirmen, soweit es geht, durch Eigenarbeit ersetzen. Und schaut euch mal im Umland um, was die Baumärkte für einen Aufschwung genommen haben. Daraus wird ein neuer Geschäftszweig, dass immer mehr Leute fremde Handwerksarbeit, die bezahlt werden muss, die sie aber nicht oder immer schlechter bezahlen können, durch eigene Arbeit ersetzen. Also sind die Baumärkte überfüllt. Jetzt hat der Mensch also unter dem Strich, außer dass er Familie und Eigenheim aus seinem Einkommen bezahlt und die Bank mit dem Zins bedient, auch noch einen doppelten Beruf. Er geht tagsüber schaffen und nach Feierabend und am Wochenende auf seine Baustelle, um als Heimwerker zuzulangen. Und das ist eine Mühle, in die die Menschen einsteigen, um dem Tribut des Grundeigentums und den Härten des Wohnungsmarktes zu entgehen, die eine Mühle, die in der Regel für die Leute lebenslänglich dauert. Irgendwann, kurz bevor sie in Rente gehen, wenn alles gut gegangen ist, dann seufzen solche Hausbauer, aus dem Gröbsten sind wir jetzt bald raus. Solange zahlt man nämlich lebenslang, an so einem Kredit ab. Und nicht mal das kann ein Mensch verlässlich steuern. Job weg, Haus weg. Ist der Job weg? Und es trifft in diesen Tagen Millionen von Leute in Europa. Dann ist die Bedienung des Kredits hinfällig. Das Haus kommt unter den Hammer, wird in aller Regel unter Wert verkauft, sodass quasi die Lebensarbeit und das Geld, das in dieses Objekt gesteckt worden ist, dem Menschen zwischen den Fingern zerrinnt und die Bedienung eines Restkredits übrig bleibt, der für nichts anderes mehr da ist, als die Ansprüche einer Bank zufriedenzustellen. Das sind die drei trostlosen Alternativen, die die Zwänge des Wohnungsmarkts einem Normalverdiener nahelegen. Letzte abschließende Bemerkungen zum Staat. Staat und seine Interventionen am Wohnungsmarkt. Ich habe versucht, ein paar Erklärungen über die Notlage eines Einkommensbeziehers nahezubringen, der sich mit den Ansprüchen von Grundeigentümern und Immobilienfirmen als Investoren herumschlagen muss und damit schlecht zurechtkommt. Aber was den Staat angeht, der ja gar nicht im Verdacht steht, in irgendeiner Hinsicht marxistisches Gedankengut zu verbreiten, anerkennt er höchst amtlich, dass Lohn verdienen und Wohnen im Kapitalismus eigentlich zwei unverträgliche Größen sind. Das geht nicht. Die Armut der Leute ist anerkannt als Hindernis dafür, im Kapitalismus zu wohnen und mit dem Preis für das Wohnen die Ansprüche von Grundeigentümern und Immobilienfirmen zu befriedigen. Mein Beleg, zunächst historischer Art, der Staat hat den sozialen Wohnungsbau für nötig erachtet, weil er es überhaupt nicht für verlässlich gehalten hat, dass die Lohnempfänger in Deutschland, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, überhaupt den Wohnraum bezahlen können, den sie brauchen. Und ein Standortverwalter wie der Staat steht auf dem Standpunkt, diese Leute sollen in den Fabriken arbeiten, die werden fürs Wachstum gebraucht. Dass die Industrie, für deren Wachstum sie arbeiten, sie so schlecht bezahlt, das ist konsequent. Aber das darf ja wohl diese Leute nicht daran hindern, dass sie wohnen, weil ein Proletariat, das man ausnutzen will in Fabriken, muss wohnen können. Also hat der Staat den Wohnungsbau in die eigene Hand genommen und mit Steuergeldern den Wohnungsbau bezuschusst, die bekannten Mietskasernen hochgezogen, die heute in den Besitz von GAGWA und anderen Immobilienfirmen übergegangen sind. Betriebe haben Werkswohnungen gebaut. Damit überhaupt gewohnt werden kann, mit einem Einkommen, das so kalkuliert ist durch die Betriebe, in denen geschafft wird, dass die Ansprüche von Vermietern damit nur schwer zufriedenzustellen sind. So ging es los. Die Kehrseite: Warum ist es denn so, wie jetzt in der heutigen Lage beklagt wird, dass der Staat sich daraus zurückgezogen hat aus dem sozialen Wohnungsbau? Naja, das ist eine Kost im staatlichen Haushalt, Geld dafür auszugeben, damit Normalverdiener und die arbeitende Bevölkerung wohnen kann. Um diese Kosten aus dem Haushalt loszuwerden, ist der soziale Wohnungsbau eingestellt und der soziale Wohnungsbestand an private Investoren verkauft worden. Ja, diese Typen kann man in Regensburg besichtigen. GAGWA ist einer von denen. Diese Entlastung des Staatshaushalts für den sozialen Wohnungsbau nichts mehr zu bezahlen. Diese Entlastung des Staatshaushalts führt zu einer neuen Belastung für die Mieter. Denn der Verkauf an die privaten Investoren ist damit verknüpft, dass diese sogenannten Sozialbindungen, da gibt es Mietpreissteigerungsdecke, nach einer Anzahl von Jahren auslaufen. Und so ist der Gegensatz zwischen Lohneinkommen und Gewinnansprüchen von Vermietern gar nicht aus der Welt, sondern auf eine neue Stufe gehoben. Und es ruft den Staat mit allerlei Gesetzeswerk auf den Plan, um diesen Gegensatz zu regeln und halbwegs verträglich zu machen. Wenn man heute in einer Mietwohnung wohnt, da ist man vor Mieterhöhungen nicht gefeit, aber diese Mieterhöhungen, die müssen sich mit einem Mietspiegel begründen. Da gibt es Quadratmeterpreise, die sich am Durchschnitt einer Lage orientieren. Da herrscht nicht einfach Freiheit der Vermieter. Da muss man sich am Durchschnitt einer Lage orientieren, hat aber eine Spannbreite von 20%, die man aufschlagen darf auf diesen Durchschnitt, ohne dass man irgendein Vergehen gegen die Mietgesetze begeht. Und durch dieses Verfahren, durch die Orientierung am Durchschnitt in einem Wohngebiet, wird dieser Durchschnitt permanent angehoben. Man darf ja 20% rübergehen. Also steigt der Durchschnitt dauernd durch diese Art der Orientierung an ihn. Und die andere Seite, die den Vermietern ein gewisses Reglement auferlegt, die Kappungsgrenzen. Man darf nicht mehr als 20% innerhalb von 3 Jahren aufschlagen. Die aber schon. Und bei Neuvermietungen sind solche Grenzen gar nicht vorgesehen, sodass man merkt, insgesamt ist diese Art der staatlichen Betreuung des Wohnungsmarkts nicht die Deckelung der Miete, damit der Normalverdiener wohnen kann, sondern die Dosierung ihres Anstiegs, damit die Vermieter, die Grundeigentümer und Immobilienfirmen ihre Rendite machen können. Das tun sie reichlich und der Skandal, der ausgerufen worden ist, Wohnungsnot, Mietpreissteigerung, der ist ein drastischer Hinweis darauf, dass Wohnen im Kapitalismus das Abfallprodukt einer Gewinnkalkulation von gleich 2 kapitalistischen Figuren ist, dem Grundeigentümer und dem Investor, der in Häuser und andere Immobilien investiert. Wohnen ist das Abfallprodukt dieser beiden Gewinnkalkulationen oder es findet nicht statt. Und dieser letzte Satz, oder es findet nicht statt, der ist bitter ernst gemeint. Denn nur deswegen gibt es das, dass 250.000 Obdachlose in Deutschland herumlaufen. Durchaus neben Wohnraum, der frei steht und bewohnbar wäre. Aber sie können den Mietzins nicht bedienen, der von den Besitzern verlangt wird. Also findet deren Wohnen nicht statt. Ein letztes Wort, um anzudeuten, warum ich zwar die Empörung der Betroffenen gut verstehen kann, aber die Richtung, in die sie zielt, nicht in Ordnung finde. Auf diesen Zustand, der hier erreicht ist am Wohnungsmarkt, haben Mietervereine und andere kritische Menschen geantwortet: Wohnen darf keine Ware sein. Das führt zu solchen Missständen. Wohnung darf keine Ware sein. Denkt mal, wie sich die Liste der Güter, die keine Ware sein dürfen, so im Laufe der Zeit vermehrt hat. Wohnen darf keine Ware sein. Vor einem Jahr haben die Studenten gerufen, Bildung darf keine Ware sein. Bei der letzten Gebührenerhöhung für die Krankenkassen haben die Menschen gerufen, Gesundheit darf keine Ware sein. Guckt man auf die dritte Welt, wo Menschen kein Trinkwasser haben, sagen sie, Wasser darf keine Ware sein. Ja, was soll denn eigentlich Ware sein? Wer sagt, Wohnen darf keine Ware sein, Gesundheit darf keine Ware sein? Der soll sich einmal klar machen, was er dort ausspricht. Er sagt nämlich, dass etwas den Charakter einer Ware hat, was Menschen brauchen, um zu leben, ist für dieses Leben schädlich. Denn dass es eine Ware ist, die feilgeboten wird von Besitzern dieser Ware, ist für die das Instrument, nicht das Bedürfnis der Menschen nach diesem Gut zu bedienen, sondern das Bedürfnis der Menschen nach diesem Gut auszunutzen, und zwar dafür, möglichst viel Kaufkraft aus ihm herauszuschlagen. Das geben Sie zu Protokoll. Wer sagt, Wohnen darf keine Ware sein, gibt zu, Ware sein ist etwas Schlechtes, nicht etwas Gutes. Aber wenn Ware sein etwas Schlechtes ist, was soll denn dann noch Ware sein? Lebensmittel etwa? Da wiehert einem ja auch das Pferd aus der Lasagne entgegen, weil es Ware ist. Hier werden einmal Markt und Ware beim Wohnen als schädlich gegeißelt und ansonsten die Marktwirtschaft, in der alles Ware ist, heilig gesprochen. Das geht nicht zusammen. Die Ware Wohnen, die ist genauso schlecht und schäbig wie die Marktwirtschaft und das Grundeigentum, das diese Ware anbietet. Wer sich gegen das Erste ausspricht, sollte sich nicht scheuen, gegen das Zweite Partei zu nehmen. Damit bin ich fertig.